NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Dezember 1756. Der Todestag des Abenteurers und Königs von Korsika, Theodor von Neuhoff.
Ich bin Theodor. Man hat mich in Korsika zum König gewählt. Man nannte mich Eure Majestät. Und jetzt nennt man mich mit Mühe und Not Herr. Ich habe Münzen schlagen lassen und besitze nicht einen Heller. Ich saß auf einem Thron und habe lange Zeit in London im Gefängnis gelegen, auf einem Strohlager.
Kein Geringerer als Voltaire hat dem armen Theodor ein Denkmal gesetzt. In seinem Roman Candide diniert der Titelheld in Venedig mit 6 abservierten Monarchen. Der bemitleidenswerteste der Runde, da sind sich alle einig, ist der König von Korsika. Die Geschichte vom märchenhaften Aufstieg und tiefen Fall des Barons aus Westfalen wird im 18. Jahrhundert so populär, dass er es sogar zum Opernhelden bringt. König Theodor in Venedig heißt das komische Heldenspiel, das Kaiser Joseph II. Beim Komponisten Paisiello in Auftrag gibt. Der Stoff ist eine Farce. Theodor wird als Schaumschläger und Pleitier dargestellt, eine Witzfigur. Zu dieser Zeit lacht ganz Europa über den Glücksritter ohne Fortune. Und die Verwandtschaft im sauerländischen Pungelscheid rümpft peinlich berührt die Nase.
Das war auch in der Familienüberlieferung so hinterlegt. Er war eigentlich als das schwarze Schaf auch deshalb bekannt geworden, weil er ja letzten Endes gescheitert war.
Alhard von dem Busche Kessel und seine Frau Gewinon sind über ihre Familiengeschichte dazu gekommen, sich mit Theodor zu beschäftigen. Die beiden leben auf Schloss Neuenhof, unweit von Pungelscheid, wo heute nichts mehr an das einst so einflussreiche westfälische Adelsgeschlecht erinnert.
Neuenhof ist das letzte von früher sehr zahlreichen Besitzungen der Familie von Neuhoff. Und insofern haben wir uns schon früh für König Theodor verantwortlich gefühlt. Wir sind eben die letzten Nachfahren unserer Gründerfamilie hier auf Schloss Neuenhof.
2011 haben der Graf und seine Frau eine ambitionierte Ausstellung über Theodor von Neuhoff organisiert. Sie möchten ihn rehabilitieren. In ihren Augen war der König aus dem Sauerland weit mehr als ein Abenteurer und Hasardeur.
Er war sehr früh mit dem Geist der Aufklärung verbunden und hat sehr moderne Ideen gehabt, die dann eben auch in dem Verfassungsvertrag erscheinen. Das ist eigentlich für die Zeit zumindest erstaunlich gewesen. Und das verlangt uns hohen Respekt ab.
Noch immer gibt es riesige Lücken in Neuhoffs Biografie. Und eigentlich muss die Geschichte des Königs von Korsika erst noch geschrieben werden. Neuere Untersuchungen gehen allerdings davon aus, dass ein Großteil der skandalösen Histörchen, die über Theodor in Umlauf sind, durch die Propaganda seiner Feinde beeinflusst wurde.
Wir wissen also gar nicht so viel belastbare Fakten. Und das öffnet natürlich dann Spekulationen Tor und Tür.
Schon die Angaben zu seiner Geburt sind widersprüchlich. Wahrscheinlich wird Theodor von Neuhoff in der Nacht vom 24. auf den 25. August 1694 in Köln geboren. Sein Vater, ein Offizier, hatte gegen den Willen der Familie eine französische Kaufmannstochter geheiratet und war bei den adelsstolzen Verwandten unten durch.
Der Vater ist ja dann schon sehr früh gefallen. Und deshalb hatte dann die Mutter große Not, den Sohn irgendwie ordentlich erziehen zu lassen und musste da auch bei der Verwandtschaft vorstellig werden, um dafür die Mittel zu bekommen.
Theodor, ein wacher, hübscher Junge mit blauen Augen und rotbraunem Haar, verbringt wohl einen Teil seiner Kindheit auf dem Stammsitz der Familie in Pungelscheid. Später besucht er die Jesuitenkollegien in Münster und Köln, wo man ihm eine glänzende Karriere vorhersagt. Ein Verehrer seiner Mutter vermittelt ihn 1709 als Pagen nach Versailles, in den Dienst der Liselotte von der Pfalz. Die Schwägerin des Sonnenkönigs ist recht angetan von ihrem Schützling.
Er ist ein wohlgeschaffener Mensch, nicht hässlich von Gesicht, weiß auch brav zu plaudern.
In Versailles, dem glitzernden Zentrum der absolutistischen Welt, bekommt Theodor den letzten Schliff. Er findet jedoch auch Geschmack am Lotterleben, beginnt zu spielen und sich zu verschulden. Die besorgte Liselotte schickt ihn zum Kurfürsten von Bayern, der Theodor als Offizier einstellt. Obwohl sich der junge Mann im Feld durchaus bewährt, landet er wegen seiner Schulden wiederholt im Arrest.
Er war also immer knapp bei Kasse, kam ja nicht aus vermögenden Verhältnissen. Insofern könnten wir uns auch gut vorstellen, dass er eben dann auch vielleicht den einen oder anderen Betrugsversuch gemacht hatte, um an Geld zu kommen.
Theodor beginnt eine wechselvolle Karriere, die ihn in den nächsten Jahren von Land zu Land, von Hof zu Hof treiben wird. Zunächst arbeitet er als Agent des Freiherrn von Görz, der im Auftrag der schwedischen Krone eine Verschwörung in England anzuzetteln versucht. Nach deren Scheitern schickt Görz ihn an den spanischen Hof, wo neu auf einige Jahre in den Diensten des Kardinals Alberoni steht.
Im Wesentlichen war er eigentlich, man würde heute vielleicht sagen, als Diplomat unterwegs. Die verschiedenen Höfe haben sich dann auch seiner Dienste bedient. Er war eben sehr weit herumgekommen. Er sprach verschiedene Sprachen fließend. Darüber hinaus war er wohl auch sehr angenehm im Umgang.
Der charmante Theodor muss zudem ein Frauenschwarm gewesen sein. In Madrid heiratet er eine irische Hofdame. Dass er seine schwangere Frau heimlich verlassen und dabei ihre Juwelen mitgenommen haben soll, gehört vermutlich ebenso ins Reich der Propagandamärchen wie Geschichten über Duelle mit Nebenbuhlern oder entführte Nonnen. Um 1732, inzwischen als Geheimagent der Habsburger unterwegs, bekommt Neuhoff in Livorno Kontakt zu korsischen Freiheitskämpfern. Seit dem 14. Jahrhundert steht ihre Insel unter der Herrschaft der Seemacht Genua, die Korsika wie eine Kolonie behandelt und gnadenlos ausbeutet. In den letzten Jahren ist der Widerstand gegen die Besatzer ständig gewachsen. Der westfälische Baron, der Kontakte zu vielen Staatsmännern Europas hat, wird zum Hoffnungsträger der Korsen. Sie bitten ihn, ihren Aufstand anzuführen und bieten ihm dafür die Königskrone an. Theodor wittert die Chance seines Lebens, wobei ihn wohl nicht nur persönliche Eitelkeit getrieben haben mag.
Durch die genuesische Regierung und ihre Grausamkeit ist Friede und Ordnung aus Korsika verbannt worden. Deshalb habe ich mir vorgenommen, den unterdrückten Korsen zu helfen, so wie es mir die Vernunft und die Liebe zur Gerechtigkeit eingibt.
Neuhoff handelt keineswegs überstürzt. In den nächsten Jahren reist er herum, verkleidet als Priester oder Forschungsreisender, um Unterstützung für sein Projekt zu suchen.
Bei unseren Recherchen haben wir herausgefunden, dass er nicht nur beim türkischen Sultan große Beachtung gefunden hatte, sondern er war eben auch in Tunis gewesen, bei dem dortigen Bey.
Die englische Krone, die Interesse an einem Stützpunkt im Mittelmeer hat, greift dem angehenden König ebenfalls unter die Arme. Theodor kann Waffen kaufen, ein Schiff ausrüsten und im März 1736 nach Korsika segeln. Noch an Bord schreibt er an die Führer der Rebellen:
Die standhafte Liebe und ebenso die Treue, die Sie und die Korsen mir im Laufe von mehr als 2 Jahren bezeugten, haben mich bewogen, meine Abneigung gegen das Meer und meine Furcht vor schlechtem Wetter, das gewöhnlich in dieser Jahreszeit herrscht, zu überwinden. Ich bin hier, um jede Hilfe, die in meiner Macht steht, Ihrem bedrückten Reich zu bringen und es mit Gottes Hilfe vor dem Joche Genuas zu befreien.
Aber er stellt auch eine Bedingung.
Wenn Sie mich zu Ihrem König wählen, verlange ich nur das Recht, eines Ihrer Gesetze zu ändern, nämlich die Gewissensfreiheit, Männern anderer Nationalitäten und Glaubensbekenntnisse zu gewähren, die hierher kommen können, um uns bei unseren Unternehmungen zu helfen.
Als Theodor von Neuhoff mit seinem Schiff in Aleria anlegt, staunen die Korsen nicht schlecht. Eine so schillernde Erscheinung haben sie noch nie gesehen.
Er war angetan mit einem langen Kaftan von scharlachroter Seide, mit maurischen Pantalons und gelben Schuhen. Ein spanischer Hut mit einer Feder bedeckte sein Haupt. Und in der rechten Hand hielt er einen langen Zepterstab.
Um seinem künftigen Volk zu imponieren, setzt er sich nicht nur wie ein Opernfürst in Szene. Er bringt auch eine Menge Geschenke mit auf die Insel.
Er hat ein Gefolge von 2 Offizieren, einem Sekretär und Lakaien bei sich. Auch hier nächst 10 Kanonen, 7000 Flinten, 2000 Paar Schuhe, insgleichen Kisten mit Gold- und Silberspezies.
Theodor wird begeistert empfangen. Man feiert ihn als zweiten Moses, der das korsische Volk aus der Sklaverei befreien wird. Doch ebenso wie sich die Korsen Illusionen über seinen Stand und seine Verbindungen machen, hat auch Neuhoff falsche Vorstellungen. Er weiß nur wenig über diese wilde Insel und ihre archaischen Strukturen, über das unerbittliche Gesetz der Blutrache oder die Uneinigkeit der Clanführer. Noch ist er zuversichtlich. Er glaubt, als König die Ideen der Aufklärung nach Korsika bringen zu können.
Das war sofort zu erkennen, dass es nicht einfach nur war, um eben diesen Titel zu bekommen, sondern dass er da eben auch sehr hehre Ziele verfolgt hat.
Am 15. April 1736 wählen die Delegierten aller korsischen Gemeinden Theodor im Kloster von Alesani einstimmig zum König. Gleichzeitig verabschieden sie ihre Verfassung. Ein bemerkenswerter Akt im Zeitalter des Absolutismus. Denn sie sieht eine Art konstitutioneller Monarchie vor, in der die Macht des Königs beschränkt ist. So heißt es im Artikel 5,
dass man einen Landtag ernennen und einrichten wird, der sich aus 24 der befähigtesten und verdientesten Untertanen zusammensetzen wird. Und zwar 16 von diesseits der Berge und 8 von jenseits. Und dass der König nichts, was auf die Steuern und Abgaben sowie auf Krieg und Frieden Bezug hat, ohne ihre Einwilligung wird entscheiden können.
Die eigentliche Krönung ist bescheiden. Vor dem Kloster steht ein hölzernes Podest mit einem Sessel, der mit Blumen geschmückt ist. Es gibt keine Krone für Theodor I., sondern nur einen schlichten Kranz aus Lorbeerblättern. Von den Häusern weht seine Flagge, die noch heute das Symbol des korsischen Freiheitskampfes ist. Der schwarze Kopf mit Stirnbinde auf weißem Grund. König Neuauf macht seine Sache zunächst gar nicht schlecht. Er vereinfacht das Steuersystem, lässt Münzen prägen, richtet einen Ritterorden ein, plant eine Universität und baut ein kleines Heer auf. Sein sagenhafter Aufstieg ist in diesem Sommer das Thema in Europa. So heißt es in einer Schrift:
Es werden sich kaum Personen finden, welche nicht die Vater eines vor kurzem ganz unbekannten, jetzt aber weltberühmten, aus dem Adelsstand auf den königlichen Thron mehr geflogenen als gestiegenen Theodors zu vernehmen begierig wären.
Unermüdlich reist Neuauf über die Insel, vom Volk umjubelt, von den Clanchefs zunehmend misstrauisch beäugt. Denn die Notablen, die in ihren Dörfern wie kleine Könige herrschen, haben kein Interesse daran, die Situation der Bauern zu verbessern. Außerdem sind sie untereinander so zerstritten, dass sie sogar vor Verrat nicht zurückschrecken. Dem König bläst bald schon ein kalter Wind ins Gesicht. Neuauf-Experte Alhard von dem Busche Kessel:
Nachdem die Genuesen nicht gänzlich von Korsika vertrieben werden konnten, sich noch in einigen Städten halten konnten, wurde Theodor aufgefordert, Verstärkung zu holen und neue Mittel zu beschaffen.
Nach nur 7 Monaten verlässt er die Insel. Gejagt von genuesischen Kopfgeldjägern treibt sich Theodor in wechselnden Verkleidungen in Europa herum. Verzweifelt versucht er, Unterstützung für die korsische Sache zu finden. 3-mal gelingt es ihm noch, Schiffe auszurüsten, ohne jedoch auf seinen Thron zurückkehren zu können. Inzwischen hat Genua die Franzosen zu Hilfe gerufen und deren Truppen verhindern seine Landung. Die Freiheitskämpfer finden schließlich in Pasquale Paoli einen neuen Führer. Dennoch ist Theodor auf Korsika bis heute unvergessen.
Es gibt zahlreiche Spuren, er wird teilweise sogar verehrt. Das wird aber überlagert durch Paoli. Paoli wurde dann ja später Vater des Vaterlandes genannt. Die Universität trägt seinen Namen. All das überlagert jetzt die Leistung, die Theodor für Korsika gebracht hat.
Paolis Aufstieg hat Theodor von Neuauf schon nicht mehr erlebt. Während man sich in den europäischen Salons noch über den Sommerkönig amüsiert, sinkt sein Stern unaufhörlich. Das Ende ist erbärmlich. In London muss er sogar einige Jahre im Schuldgefängnis verbringen. Der König von Korsika stirbt am 11. Dezember 1756 im Armenviertel Soho. Sein Freund, der Dichter Lord Horace Walpole, schreibt in einem Nachruf:
Er wurde König durch die spontane Wahl eines unterdrückten Volkes, das wie alle Völker ein Anrecht auf die Freiheit und den seltenen Willen hat, auch frei zu werden. Er ist zwar gescheitert, aber er hat heroisch sein Leben und seine Krone eingesetzt zur Verteidigung der Korsen.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Theodor von Neuhoff, der am 11. Dezember 1756 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.